Es ist ja immer interessant, wenn man von Lebensbildern etwas liest, von Menschen, die uns sehr nahe kommen mit all ihrem Denken, mit ihren Erfahrungen. Und die Bibel erzählt viel von Personen, Frauen und Männern, Jungen und Alten. Und es war auch für sie sicher eine Hilfe, an dem Mose einiges einmal abzulesen, wie Gott Menschen in seinen Dienst nimmt. Heute haben wir den Schluss unserer Reihe und haben als Predigtext 2. Mose 3, Vers 10 bis 15. 2. Mose 3, Vers 10 bis 15. Wir hörten am letzten Sonntag, wie Gott dem Mose begegnete dort am Sinai, ihn rief: So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist gar kein Name, sondern Programm. Gott braucht keine rätselhaften Namen. Der Name, bei dem er angerufen werden will, ist das, was er tut, seine Werke. Heiland ist sein Name, Retter, Erlöser. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich erfahren. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Herr, stell uns auch in deine Gegenwart. Amen. Es gibt da gegenwärtig in IDEA eine interessante Artikelserie. Prominente berichten, wie ich Christ wurde. Ja, warum? Wie ich Christ wurde? Wir sind doch alle Christen. Aber es ist ja mit dem Christwerden ein wenig anders als mit den Dingen, die wir bei der Geburt so mitbekommen. Die meisten von Ihnen werden durch die Geburt einfach durch den Eintrag im Register ihre Staatsangehörigkeit bekommen haben. Und sie sind auch durch ihre Geburt Kind ihrer Eltern geworden. Aber mit dem Christsein geht's nicht so, auch wenn die meisten Leute meinen, sie seien von Geburt an Christen. Das stimmt nicht. Zum Christwerden braucht es eine bewusste Entscheidung. Einen ganz klaren Schritt, dass man sagt: Ich möchte Jesus Christus gehören. Man bringt das viele in Verlegenheit. Die kommen gleich und sagen oft ganz ängstlich: Du, ich kann da in meinem Leben nicht genau die Uhrzeit angeben. Ach, wissen Sie, ich habe nicht von der Uhrzeit gesprochen und von einem konkreten Termin. Ich meine nur, dass es in jedem Leben, von Ihrem Leben, da wo Sie Christ sein wollen, muss es einen Einschnitt geben. Kann sich auch manchmal über eine ganze Zeitstrecke hinwegziehen. Aber dann gibt es einen klaren, markanten Einschnitt, wo man sagen kann: Eins, da habe ich nicht begriffen. Jetzt habe ich es begriffen. Das muss es geben. Ohne bewusstes Erkennen, Ja sagen, kann man kein Christ sein. Man wird nicht hineingeboren, sondern man ist Christ durch ein ganz bewusstes Ja sagen. Aber wie geschieht denn das? Manche empfehlen uns, wir sollten da ein wenig an äußeren Dingen reformieren. Man hat es probiert. Man sagt, führt doch wieder die Erwachsenentaufe ein. Sicher können uns ein wenig äußere Formen helfen. Aber das Entscheidende, das muss Gott machen. Gott muss in ihr Leben treten. Ohne dies gibt's keinen klaren, markanten Einschnitt. Ohne dies gibt's kein Christsein. Das ist wichtig. Und manche, die sagen auch wieder dann ein wenig neidisch, ach, ich habe meine Damaskusstunde leider noch nicht erlebt. Ich würde mir das auch wünschen, dass bei mir mal sowas passieren würde wie auf dem Berg Sinai, dass Gott in mein Leben tritt. Ich warte immer noch drauf. Gerade Kirchgänger reden sehr oft in solch einer Weise und sagen, ich weiß nicht, wann kommt denn dieses Besondere noch, dass ich auch so ein Berufungserlebnis habe? Und sie meinen eben das Äußere, das Ambiente drumherum, so das, was dazugehört. Das ist das Entscheidende. Aber achten Sie mal drauf, was war denn das Äußere? Da war nur eine Stimme, ein Wort. Und das Wort traf den Mose im Gewissen. Es ist völlig falsch, wenn Sie das jetzt wieder so missverstehen, als ob da irgendetwas Wunderliches geschehen müsste, etwas Außerordentliches, sondern dass Sie auf einmal begreifen, ich stehe vor dem ewigen Gott. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, glauben Sie, dass Gott am Sinai zum ersten Mal bei Mose gerufen hat? Ich bin überzeugt, er hat schon 1000 Mal gerufen. Vor dem Sinai. Bloß hat's dann Mose nicht gehört. Und das ist das Schwierige. Wo sind Stunden, wo wir hörbereit auf den Ruf Gottes überhaupt aufmerken? Sie dürfen jetzt nicht sagen, wann kommt endlich bei mir so eine Stunde? Am liebsten hätte ich jetzt 4 Minuten eingelegter Stille, wo wir sagen, wir sammeln uns alle in der Gegenwart Gottes. So haben wir den Gottesdienst begonnen. Gott steht vor ihnen und ruft sie. Er will sie schon lange stellen. Er will in ihr Leben hineinreden. Sie sind viel zu beschäftigt. Oft ist ja alles Denken an Gott bei uns nur so eine Hobby- und Freizeitbeschäftigung, so wie einer Rosen züchtet oder Briefmarken sammelt und so einer sich am Feierabend ab und zu noch mit Gott beschäftigt. Und Gott will uns stillen und sagen, du, ich bin der Anfang und das Ende deines Lebens. Auch im Gottesdienst kann das so ganz routinemäßig ablaufen. Wir singen Lied, wird gebetet, immer wieder raus, noch Wiedersehen. Und dass wir vor dem Herrn aller Herren stehen, dem König aller Könige, der in unserem Leben Korrekturen heute anbringen will. Der klagt und sagt, ich will doch in deinem Leben Lasten abnehmen. Und du hörst nicht. Das Besondere war, dass Mose hörte. Vielleicht hat ihn seine seelische Krise dazu vorbereitet. Er war ja in einer großen Verzweiflung. Das war ja das Ergebnis unserer letzten Predigten. Ich bin überzeugt, dass heute Gott in ihr Leben hineinreden will. Sie heute sagen, jetzt begreife ich es, jetzt verstehe ich, Gott will mich. Und das geht mich an. In Ihrem Leben hat der Dornbusch schon oft gebrannt. Ganz bestimmt, nur Sie haben es nicht gemerkt. Und Gott war hautnah Ihnen auf den Fersen. Und Sie haben sich losgerissen und haben sich mühsam mit nichtigen Dingen beschäftigt. Wir wollen heute aufmerken, was uns Gott zu sagen hat, was uns Gott mitteilt, was ein Ruf ist. Ich habe wieder aus dem gefüllten Abschnitt, wo viel, viel drinsteht, mich auf 3 Dinge beschränkt, die mir am allerwichtigsten sind. Und zwar, Gott teilt da uns mit, du bist brauchbar und wichtig. Wenn Gott redet, dann erdrückt er sie nicht. Dann macht er sie nicht schlecht. Er ist nicht der Miesmacher, der sie runterputzt und sagt, das sind all die verheerenden Dinge in deinem Leben, das schäm dich mal, steh in die Ecke. So hätte auch Gott den Mose eigentlich zusammenschlagen können, sagen, Mose, ich bin enttäuscht von dir, du hast mir Schande bereitet. Wenn Gott zu ihnen redet, dann sagt er ihnen, dass sie ihm brauchbar und wichtig sind. So wunderbar, dass uns Gott Mut und Zuversicht gibt, immer wenn er zu uns redet. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Reden Gottes, das ist gar nicht nötig. Gott gibt uns neue Selbstgewissheit, Selbstvertrauen. Der Mose war am Ende gewesen. Er kam sich überflüssig vor, als er Ziegen hütete in der Steppe und sagte, was soll ich denn noch mit meinem Leben? Ist alles sinnlos. Heute immer wieder, wenn wir mit Menschen reden, die das ja irgendwo spüren, mein Leben ist leer, mein Leben ist sinnlos, was tue ich noch? Was geben wir ihnen mit? Dann geschah das Große, dass Gott dem Mose sagt, du, ich brauche dich. Ich möchte dir Aufgaben geben. Ich möchte dich senden. Du sollst hingehen. Du musst zu Pharao. All das Heil, das ich in meinem Volk Israel geben will, das soll durch dich hindurch geschehen. Wenn Sie mal sehen, was ist äußerlich anders geworden? Wir sind ja so fixiert auf die äußeren Dinge. Was hat sich denn verändert? Was hat sich denn verändert, wenn einer Christ wurde? Die Steppe ist noch so trocken und kahl wie vordem. Die Sonne brennt noch so heiß wie vordem. Es ist alles äußerlich gesehen gar nicht verändert, äußerlich gesehen. Und doch ist eine Revolution geschehen. Mose kam zum Glauben. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Er wusste auf einmal, der Herr ist da, der lebendige Gott, auf den er schaut. Und dieser Gott steht hinter ihm und gibt ihm den Auftrag, ich kann gehen. Jeder Tag meines Lebens hat von Gott eine bestimmte Aufgabe, die ich erfüllen kann. Und ich muss nur Gott fragen, wohin er mich senden will. Er hat einen Plan für mein Leben. Ich lebe nicht mehr unnütz. Ganz gleich, ob einer alt ist und einen kranken Leib hat oder ob einer behindert ist oder ob er sonst irgendwie unter Schwerem leidet. Gott hat einen Plan für Menschen, die er ruft. Ganz verschiedene Pläne. Bei Mose war es der Plan, dass er das Volk Israel herausführe aus der Knechtschaft. Jetzt muss ich doch mal kurz noch mal stehen bleiben, was der Mose für ein Genie war. Mose war ja später genialer Staatsmann, Diplomat, wie er vor Pharao redete. Er war Organisator, so kennen wir ihn. Er war Verfasser von Rechtsvorschriften. Wenn wir an unsere Verwaltungsvorschriften denken, die nach 4 Jahren schon alle wieder überholungsbedürftig sind, seit über 3000 Jahren steht Moses Gesetz. Und die Juden leben nach diesem Gesetz und es ist das einzige Volk dieser Erde, das sich bewahren und halten kann. Und sie leben gar nicht schlecht, die einzige Existenzgrundlage, unwandelbar nach dem Gesetz Moses. Das war ein Genie, das war ein Mann, aber was war das Entscheidende? Der Viehhirte, hinter dem Gott steht. Was könnte aus ihrem Leben werden, wenn Gott hinter ihnen steht? Das müssen sie verstehen. Dann wird ihr Leben brauchbar und wichtig. Gott fragt doch nicht nach Begabungen und Können. Gott hat den Mose nicht geholt, als er die ganzen Diplomatenschulen Ägyptens durchlaufen hat, sondern er holt ihn draußen aus der Wüste und sagt, ich bin mit dir. Und das ist die Grundlage einer Glaubensentscheidung und eines gefüllten Lebens, dass sie sagen können, ich bin von Gott gesandt in diese Aufgabe. Und ich will dort wirken und stehen. Aber Kennzeichen ist auch, dass die Aufgabe alles Vermögen überschreitet. Mose soll zurück nach Ägypten. Er darf doch nicht über die Grenze. Die werden ihn doch sofort abfangen. Das geht doch gar nicht. Wenn er vor Pharao erscheint, er ist doch steckbrieflich gesucht. Er ist doch der stadtbekannte Mörder. Im eigenen Volk ist sogar sein Name stinkend geworden. Wie will er denn wieder zurück nach Ägypten? Herr, deine Aufgaben die sind widersinnig. Mich wundert's gar nicht, dass einer sagt, Glaubende seien zu tollkühne Leute. Das gehe nicht und in unseren Tagen werden wir nicht müde, immer wieder Gott zu erzählen, warum das heute so schwierig ist. Manche fangen ja schon an und sagen, es sei ganz kompliziert, nach den Geboten Gottes zu leben in unseren Tagen. Dass das schwierig sein kann, das darf Sie nicht überraschen. Steht Gott hinter Ihnen, dann können Sie Unmögliches möglich machen. Und dann geht ein Mose vis-à-vis unter die Augen eines tobenden Pharao und es wird ihm nichts geschehen. In unseren Tagen gibt es so viel glaubenslose Christen. Ob es wieder ein paar gibt, die Mut haben und sagen, ich lass mich von Gott senden. Ich gehe hinein in diese Aufgabe, in unseren Tagen heute, wo das nicht leicht ist, ich lass mich dorthin senden. Da kommen sie aus ganz schwierigen Familienverhältnissen und sie leben mit komplizierten Menschen zusammen. Dorthin sendet sie Gott. Und das gilt nicht bloß für die Missionsaufgabe, dort auch. Wenn wir von unserem Evangelium reden sollen, in einer Welt, die spottet und lacht, geht hin. Und jetzt sagt Mose, Herr, wer bin ich? Wenn Gott Aufträge erteilt, dann haben wir die Einwände und sagen, aber lieber Heiland, du weißt doch, ich bin ein Versager. Ich bin so sündig. Ich habe so viel falsch gemacht im Leben. Wir reden nie von unseren Sünden da, wo es hingehört. Sondern immer dann, wenn uns Gott senden will. Dann bringen wir das als alten Einwand und sagen, wir können es nicht. Wir setzen noch hinzu, weil das heute in unserer Zeit besonders wichtig ist, wir sind dafür nicht ausgebildet. Als ob das der entscheidende Grund wäre. Gott macht begabt und tauglich. Manche Leute sagen, ihr redet dauernd von der Sünde. Nein. Das ist schlimm. Wir reden dann von der Sünde und von unseren Fehlern und von unserem Nichtkönnen, wenn Gott uns behaftet bei der Aufgabe. Und darum ist so wichtig, dass in unserem Leben Vergebung geschehen ist. Dass Gott einen reinen Tisch gemacht hat und wir wissen, er steht rückhaltlos hinter mir. Sie müssen das wissen. Wenn Sie Aufgaben übernehmen, und wenn das nur das einfache Amt ist, das so kompliziert ist, Kinder zu erziehen, wenn Sie sagen, ich möchte einem anderen ein Zeugnis meines Glaubens geben, das können Sie nur tun, wenn Sie von der Vergebung Jesu herkommen und wissen, er hat alles zugedeckt, und er steht rückhaltlos hinter mir. Die ganze Wochenaufgabe, die vor Ihnen steht, können Sie nur bewältigen, wenn Sie wissen, Gott steht hinter Ihnen. Es ist gut, bei Mose zu lesen, dass Gott ganze Mühe hat, die Einwände einfach niederzudrücken. Bei Jeremia kamen Einwände, ich bin zu jung, war auch jung. Aber Gott kümmert sich gar nicht um unsere Bedenken, die oft sehr, ja, die können sehr begründet sein. Aber Gott kümmert sich gar nicht drum. Ich sende dich. Darum ist es so wichtig, wieder etwas zu ahnen von der göttlichen Autorität. Gott will in unserem Leben Autorität sein, sagt du, das ist meine Entscheidung, nicht deine. Und das ist nicht unser Hobby und unsere Lust, die wir tun. Hat mich so beeindruckt, wie wir da auf der Straße waren. Immer mit den schlotternden Knien und dann, wie wir spürten, wie viele Menschen offen waren, warteten, dankten, dass wir ihnen das Wort brachten. Das erlebt man ja immer erst, wenn man an diese Grenze hingeht, wo man nicht mehr will. Wo man sagt, das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich kann das nicht. Überall, wo Sie so etwas machen, ob Sie jetzt einen Hauskreis gründen, ob Sie in Ihrer Siedlung, wo Sie wohnen, ein paar Kinder zusammenrufen, sagen, ich fange mit einer Kinderstunde an, da leben so viele Kinder und niemand erzählt ihnen biblische Geschichten. Wenn Gott Sie sendet, fangen Sie an. Im Namen Gottes, ich will mit dir sein. Lassen Sie sich die Aufgaben zeigen. Gerade da, wo Sie sagen, ich kann es nicht. Und auch da, wo es darum geht, ein heiliges Leben zu führen. Sagen Sie nicht gleich, ich falle immer wieder in die alten Pfützen hinein und ich bedrecke mich wieder. Sie können, weil Gott hinter Ihnen steht, befähigt er Sie. Und sie dürfen auch Bindungen, die in ihrem Leben notvoll sind, durchbrechen und sagen, ich will jetzt für Gott leben, weil er mich sendet. Wir sind brauchbar und wichtig, war ein erster Punkt. Wir sind brauchbar und wichtig. Ich will mit dir sein. Ich will dich zu Pharao senden. Darfst nicht kneifen. Du musst. Zweitens, du stehst in einer langen Kette. Du stehst in einer langen Kette. Ja, wir sind oft müde in diesem Dienst. Oft müde. Wie viele von Ihnen sagen, wenn du wüsstest, haben mich oft immer wieder im Glauben aufgepäppelt und wieder hochgeschwungen. Aber bei mir, da geht's schon lange nicht mehr. Gott führt mich durch Jahre hindurch, immer durch solche Engpässe hindurch und ich habe oft gar keinen Mut mehr. Bin ganz bedrängt und bedrückt. Das vorhin ganz bewusst Ihnen gesagt, weil das im Chorlied so schön gesungen war, dass wir durch Not und Bedrängnis hindurchgehen. Es gibt ja Leute, die immer wieder sagen, Christenleben, das ist so bloß Sonnenschein. Gar keine Schwierigkeit, alles wunderbar und muss bloß beten, bloß glauben, dann ist alles weg. Das ist unwahr. Das ist unwahr. Das können Sie lesen aus dem Apostel Paulus und aus vielen Stellen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Das kann ein Zeichen des Christenlebens sein, dass wir ins Leiden geführt werden. Gerade da erleben wir, der Herr ist da. Und gerade dann in den Schmerzen, in der Not, entdecken wir, Gott lässt uns nicht allein. Darum sinkt der Mut nicht, darum verzagen wir nicht. Wenn ich so an Ihren Gesichtern vorbeistreife, wie viel Not ist da oft zusammengepackt und dann haben Sie es erlebt. Gott ist da und trägt mich durch. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sag das dem Volk Israel. Das war ja in den letzten Generationen ganz genauso. Da stand der Abraham nachts in der dunklen Wüste und der Herr redete zu Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und wenn in den letzten Tagen ich wieder am Sterbebett so vieler treuer Zeugen stand, die so schwer durchmischen, in schwerer Not, und man das ihnen sagt, nichts kann dich aus der Hand Jesu reißen. Und dann sagt einer, das ist wahr, das fühle ich. Und ein anderer sagt vielleicht, ich kann es nicht glauben, wenn ich nicht gesund werde. Dann ist zwischen Glauben und Unglauben plötzlich diese Kluft aufgetan. Der Herr, der mit uns geht, auch durch die Not, der einen Jakob geführt hat bis hinüber ins Land der Väter zurück und der ihm erschienen war dort in Bethel und diesen Traum ihm zeigt und sagt, du, das ist eine heilige Stätte, der Herr ist da. Und er will eigentlich plötzlich überall in der Welt seine Tempel bauen und sagen, da ist doch ein Platz, wo man Gott anbeten kann. Und sie können das in den Krankenzimmern und in den Büros und überall können sie das erleben, der Herr ist da. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Blaise Pascal hat ja in seinen Kittel sein Glaubensbekenntnis einnähen lassen, wo er dann draufgeschrieben hat, das war ihm, dem genialen Mathematiker, so wichtig. Gott ist nicht ein Gott der Philosophen, nicht einen, den man mit seinen grübelnden Gedanken erfasst, sondern einen, der erfahren wird in den Niederungen des Lebens. Und er, der mit 18 Jahren schon so scheußliche Kopfschmerzen hatten, die ihn zermattert haben, der dort die Nähe seines Herrn Jesus erfahren hat, nicht bloß im Leben Abraham, sondern der Gott, der Vater Jesu Christi, der ist es doch, der mit uns geht. Das sollst du dem Volk sagen. Das ist es, das du wissen darfst. Wenn ich den Mose jetzt anschaue, äußerlich hat sich gar nichts verändert. Und doch, da war der Mose dieser neue Mensch, wo er Gott erkannt hat, den Vater, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hatte nur einen Stab in seiner Hand. Aber er hatte einen Glauben, der ihn reich machte in Gott. Reich. Und wenn er dann vor dem Meer stand und hinter ihm war das Volk und er schrie, wo sollen wir jetzt weitergehen und es gibt keinen Weg mehr, da reckte er seine Hand aus. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. So sollen sie in diese Woche hineingehen. Für Gott gibt es dann kein Unmöglich mehr. Er wird sie wunderbar hindurchführen, dass wir nur staunen. Und er wird uns beschämen, weil wir immer wieder meinen, wir könnten vorauswissen, wie alles werden soll. Abraham, Isaak und Jakob, sie haben das erfahren, wie Gott sein Wort buchstäblich Stück um Stück einlöst und erfüllt. Es wird alles so werden, wie er uns versprochen hat. Also das war mein zweiter Punkt. Du stehst in einer langen Kette von Erfahrungen mit Gott und deine Lebenserfahrungen dürfen sich anschließen. Und noch vor dir liegt eine spannende Zukunft. Mose ist ja voller Besorgnis, wie das alles werden wird. Die Knie schlottern, er soll Pharao gegenübertreten, dem stolzen König der ganzen ägyptischen Macht. Ich werde sein, der ich sein werde. Und er weiß nicht, wie das geht und wie das ist. Der Gott, der morgen und übermorgen schon da ist. Und auch wenn uns Angst wird und sich bei uns alles zusammenkrallt, dort werden wir erleben, dass er mittendrin steht in der großen Not. Sie können es jetzt durch all die Zeugnisse des Neuen Testaments hindurch verfolgen. Unsere reiche württembergische Kirchengeschichte, die uns das immer wieder erzählt von den Generationen vor uns. Sie haben es doch von ihrer Großmutter und ihrer Mutter und Lehrern im Kindergottesdienst bezeugt, erfahren, dass Gott vor uns einhergeht und uns all das löst, was uns bedrängt. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Was will denn noch bei Ihnen schwer sein? Es kann wohl sein, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, wie Tiere, die man ins Schlachthaus führt. Ich habe den Eindruck, Ihnen geht es noch ziemlich besser. Aber selbst wenn es so wäre, wir überwinden weit um des Willen, der uns geliebt hat. Das hat ja Jesus uns noch einmal ganz eindrücklich gesagt. In seinem Sterben am Kreuz hat er es noch einmal uns einhämmern wollen. Für dich bin ich ans Kreuz gegangen. Du sollst es wissen, dass meine Liebe dich nicht loslässt. Und wenn der Tod dich dahin reißt, ich lass dich nicht. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Sollst du wissen, auch wenn Schweres geschieht, ich bin bei dir. Sehen Sie, was Christenleben ist? Dass ich weiß, auch in allem Leid, er ist da und trägt mich. Er geht mit mir hindurch und er macht eine Heilsgeschichte, eine Geschichte, wo ich nur staunen kann über seine Taten und Wunder. Wenn Sie wissen wollen, wie man Christ wird, so haben wir angefangen, wie wird man eigentlich Christ? Gott ruft uns, Gott ruft Sie jetzt, heute. Und da muss man ja sagen, ja, jetzt Herr, jetzt lege ich alles in deine Hand. Und ich lass mich senden. Ich will unter deinem Auftrag, unter deinem Kommando, unter deiner Leitung stehen. Tag und Nacht, mein ganzes Leben. Das soll mein Name sein, sagt Gott hier zu Mose. Das soll mein Name sein. Das heißt, dabei dürft ihr mich anrufen. Name heißt auch immer Ausdruck zum Danken, zum Loben, zum Preisen. Darüber sollt ihr euch freuen. Weil ihr es erleben werdet, weil das wahr ist, was ich euch zusage. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird selig. Amen.